Herzlich willkommen zur neuen Folge des Bild der Wissenschaft Podcast. Heute geht es um das Thema die künstliche Nase.
Bild der Wissenschaft Podcast.
Unsere Nase ist ein ausgesprochen feines Sinnesorgan. Sie erschnuppert in Sekundenschnelle, ob es brennt, und auch Schimmel auf Lebensmitteln nimmt sie sofort wahr. Der Messtechnik-Experte Andreas Schütze von der Universität des Saarlandes arbeitet daran, Sensoren das Riechen beizubringen. Mittlerweile können sie sogar erschnuppern, ob das Essen im Kühlschrank noch genießbar ist. Im Bild der Wissenschaft-Podcast erzählt er, wie das technisch funktioniert und warum Riechsensoren künftig sogar in der Pflege von Frühchen im Brutkasten eingesetzt werden sollen. Herzlich willkommen, Herr Schütze. Schön, dass Sie da sind.
Ja, freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch. Ich finde es sehr spannend, weil einem kaum etwas näher ist als die Nase, die man im Gesicht zwischen den Augen trägt oder unterhalb der Augen. Eine Frage vorweg. Haben Sie als Geruchsexperte eigentlich einen Lieblingsduft?
Nee. Gar nicht. Also bei uns ist es ja eher so, dass wir uns mit Gerüchen beschäftigen, die vielleicht eher unangenehm sind. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich manche Sachen nicht rieche. Es gibt so ein paar Gerüche, die tatsächlich prägend sind. Unter anderem das Androstenon, das ist dieser Ebergeruch. Und ich bin einer von 50% der Bevölkerung, der das nicht riecht und muss darunter nicht leiden.
Der eben, das kenne ich noch nicht. Da haben Sie mich gleich am Anfang. Ist das, wenn man in einem Wildgehege spazieren geht und da laufen die Wildschweine rum und man riecht das, oder was ist der Ebergeruch?
Nein, das ist tatsächlich noch etwas schwieriger. Das ist ein Geruch, den das Fleisch annimmt von den männlichen Schweinen. Deswegen werden Ferkel kastriert, weil sonst das Fleisch hinterher diesen Geruch hat und deswegen unangenehm ist. Und deswegen muss man oder versucht man, etwas dagegen zu unternehmen. Und für die kleinen männlichen Ferkel endet das dann unangenehm.
Okay, aber den Duft, den kriegt man wahrscheinlich nicht weg. Also wenn Sie sagen, die Hälfte der Bevölkerung schmeckt das, dann, das heißt, der Schweinebraten, den man hat, ist immer von kastrierten Ferkeln.
Genau.
Okay, da sind wir gleich in einem Thema, das ich so gar nicht erwartet habe, aber das gehört zum Geschäft. Und kann man da dann was machen? Also, ne? Oder das ist einfach nur so, manche können es, manche nicht? Oder hat das tatsächlich dann auch einen technischen Sinn für die Zukunft?
Nee, das ist tatsächlich an der Stelle wirklich einfach nur eine von diesen Kuriositäten. Man denkt ja, wir alle riechen dasselbe, und das stimmt eben nicht. Die Nase ist sehr individuell, sehr unterschiedlich, und das macht es dann auch sehr schwer, wenn wir sagen, wir wollen jetzt ein technisches System nachbilden, was sozusagen der Nase nachempfunden ist, weil es gibt die Nase eigentlich nicht. Und das ist so ein bisschen der Kernpunkt, an dem wir uns immer so ein bisschen mit der Forschung abkämpfen müssen, dass wir dann sagen, was ist denn dann unsere Referenz?
Was ist denn so ein universeller Duft, den jeder riecht? Kann man das so, gibt's das? Oder wenn Sie sagen, jede Nase ist anders, aber gibt es so Gerüche, wo man sagt, das kann jeder?
Also Vanillegeruch und so diese typischen Lebensmittelgerüche, auch die warnenden Lebensmittelgerüche, ne? Also das H2S beispielsweise, also faule Eier, das funktioniert ja für uns auch alle gut, weil das ist ja die typische Funktion, dass uns die Nase warnt, pass mal auf, das besser nicht mehr essen, wobei das gleichzeitig wieder so ein schönes Beispiel ist, warum Sensoren vielleicht doch ganz günstig sind. Der Schwefelwasserstoff ist halt ein Nervengift. Und die Nase verliert ihre Empfindlichkeit sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn ich diesen Geruch rieche und er ist wieder weg, heißt das nicht unbedingt, dass tatsächlich die Gefahr weg ist, sondern ich rieche ihn nur nicht mehr. Und deswegen müssen zum Beispiel Arbeiter, die in der Kanalisation arbeiten, wo häufiger mal erhöhte Schwefelwasserstoffkonzentrationen auftreten können, die dann gefährlich werden können, die müssen Sensorsysteme mitnehmen, damit sie eben gewarnt werden, weil die Nase das nicht zuverlässig machen kann, obwohl wir den Geruch sehr gut wahrnehmen.
Also nicht nur das CO2 im Weinkeller, das schon manche Winzer umgebracht hat, oder das Vögelchen im Bergwerk, sondern auch H2S in der Kanalisation.
Genau, da kommt ja die ganze Gassensorik, Gasmesstechnik eigentlich her, aus diesen Gefahrstoffen, tatsächlich sehr stark aus dem Kohlebergbau. Ne, die Kanarienvögel sind immer das schöne Beispiel dabei. CO2, ja, das ist ein bisschen neuer, ne? Inzwischen ja tatsächlich eine Vorschrift, dass in allen Kneipen, die eine Zapfanlage unterirdisch haben, dass dort ein CO2-Warner installiert sein muss, damit man eben nicht umkippt. In der Regel hat man ja seine Fässer unten im Keller, und ich glaube, die Norm sagt tatsächlich unter Erdgleiche. Das sind dann diese schönen Normbegriffe, die da gefunden werden. Also das meint einfach schlichtweg, wenn ich das im Keller habe, weil das CO2 schwerer als Luft halt dort unten bleibt und sich dort anreichern würde.
Ja, okay, klar.
Vielleicht noch ganz kurz dazu, und da kommt natürlich dazu, dass das CO2 für uns nicht riechbar ist. Ne? Also da muss ich mit einem Sensor rangehen. Das ist übrigens auch immer so ein bisschen die Problematik. Wir reden ungern von künstlichen Nasen, weil wir ganz schnell bei Sensorsystemen sind, die unsere Nase gar nicht riecht, und dann machen wir keine Nachbildung mehr unserer Nase, sondern wir versuchen sie sozusagen zu ergänzen. Das ist wie bei einer Kamera, wo wir sagen, ja, aber für manches brauche ich halt Infrarotaufnahmen, also eine Wärmebildkamera. Nehmen wir ja mit den Augen auch nicht wahr, aber ein technisches System kann das eben dann zusätzlich anbieten.
Dann können wir jetzt nach 5 Minuten dem Podcast quasi einen neuen Namen geben. Wie würden Sie ihn das nennen? Nicht die künstliche Nase, sondern wie idealerweise?
Also der Begriff, der jetzt in der Wissenschaft eingeführt wird, ist Instrumental Odor Monitoring Systems. Wie üblich dann halt ein englischsprachiger Begriff, weil man es gleich international machen will. Da geht es dann also, deswegen nehmen wir den Begriff mal auseinander, um instrumentelle Systeme. Und dann eben um Geruchsmonitoring oder Monitoring. Und das soll tatsächlich ausdrücken, dass beim Odor-Monitoring die menschliche Nase die Referenz ist. Also da beziehen wir uns wirklich auf echten Geruch. Das sind dann also wirklich nur Substanzen, die auch die Nase wahrnehmen kann. Und die sollen jetzt eben durch ein technisches System sozusagen auch erkannt werden können.
Kurz zur Technik nochmal und zum Nase-Technik-Vergleich. Ich meine, mich zu erinnern, vor vielen Jahren mal gelernt zu haben, dass die Nase so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip ist, dass sie irgendwie Andockstellen sitzen für bestimmte Moleküle und dann wird ein Reiz ausgelöst und dann weiß ich, das ist ein Apfel. Ich weiß nicht jetzt, ob das jetzt stimmt, aber wenn das stimmt, wie ist denn das im Vergleich zu Ihrer Technik ganz grob, ehe wir richtig ins Detail gehen? Was macht die Nase und was macht im Grunde die Sensortechnik anders?
Ja, also in der Nase sind es Biosensoren, die tatsächlich mit diesem Schlüssel-Schloss Prinzip arbeiten. Allerdings ist es eben nicht so, dass wir sozusagen einen Sensor pro Geruch haben. Also es gibt zwar charakteristische Moleküle, die dann sozusagen für den Apfel stehen, die sind aber auch in anderen Gerüchen mit enthalten. Und was die Nase macht, ist, dass sie so ein paar hundert dieser Rezeptoren hat und letztendlich eine Mustererkennung macht, welche von diesen Rezeptoren gleichzeitig angesprochen werden und wie stark. Und das wird dann vom Gehirn als Geruchswahrnehmung interpretiert.
Also die Kombination verschiedener Reize an verschiedenen Sensoren sozusagen.
Genau. Und die Sensoranzahl ist relativ hoch. Zusätzlich ist das also, sind es natürlich viele, viele Einzelrezeptoren, so dass man da immer wieder auch zusätzliche Informationen noch mit aufnimmt. Die Rezeptoren sind auch nicht beliebig langlebig, sondern die werden wie im biologischen System relativ schnell erneuert. Tatsächlich so ein Geruchsrezeptor lebt nur ein paar Wochen.
Ach.
Und deswegen regeneriert die Nase auch regelmäßig. Wir waren ja vorhin beim H2S. Ne? Also dieses Aussetzen der Geruchswahrnehmung liegt dann halt daran, dass zum Teil diese Rezeptoren einfach so blockiert werden, dass sie nicht mehr funktionieren. Und dann muss ich den Sensor ersetzen quasi. Ne? Und da merkt man schon, das, was wir technisch nachbilden können, findet auf einem ganz anderen Level statt. Wir nutzen ganz andere Prinzipien. Man kann auch Biosensorik einsetzen. Allerdings hat die Biosensorik technisch in der Regel eher den Nachteil, dass es meist nur so ein Einmalsensor ist. Ne? Also denken Sie an den Glukose-Teststreifen oder an den Corona-Teststreifen. Das sind Biosensoren, da können Sie einmal checken, ist da was drin. Und hinterher ist der Sensor halt belegt. Und dann werfen sie ihn weg. Und das nützt uns für so eine Anwendung, wo wir an einem Schornstein messen wollen, ob es irgendwie riecht, natürlich gar nichts.
Ja, das heißt, diese Einmalsensoren, die haben genau dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, da dockt was an, dann ist es blockiert, dann kommt er weg. Und bei Ihnen ist es eben nicht so, ne? Bei den technischen
Sensoren. Genau, also wir nutzen ganz unterschiedliche Sensorprinzipien. In meiner Arbeitsgruppe sind es vor allen Dingen relativ kostengünstige, aber empfindliche Metalloxid-Halbleitergassensoren. Schwieriges Wort, in der Regel abgekürzt als MOS-Sensoren. Aber die können auch nicht alle Gase riechen. Fürs CO2 beispielsweise ist der Standard, dass man das mit Infrarotsensoren macht, also Licht optisch das detektiert, das Molekül absorbiert eine bestimmte Frequenz im Infrarotspektrum. Das ist ja genau der Effekt, der auch zur globalen Erwärmung beiträgt, weil halt die Sonnenstrahlung absorbiert wird und dadurch die Atmosphäre sich aufheizt. Mhm. Und je nach Gas, das man hat, gibt es auch noch andere Prinzipien, elektrochemische Zellen, Pellestoren und so weiter und so fort. Da brauchen wir dann eine kleine einstündige Vorlesung zu Sensorprinzipien.
Ja. Okay. Kurz, bevor wir tatsächlich dann nochmal richtig tief in die MOS-Sensoren gehen und das, was Sie täglich forschen sozusagen. Ich habe mal gehört, dass Kaffee eine schwierige Geschichte ist, weil sich Kaffee aus ganz vielen verschiedenen Molekülen zusammensetzt und man den kaum nachmachen kann. Stimmt das?
Ja, also Kaffee ist tatsächlich einer der schwierigsten Gerüche für die Nachbildung. Da gehen so die Meinungen ein bisschen auseinander, ob ich 20 Komponenten brauche oder mindestens 25. Letztendlich ist das immer auch eine Frage davon, wie gut soll diese Nachbildung dann wirklich sein.
Ja.
Und jetzt, let's face it, auch Kaffee ist ja nicht gleich Kaffee. Also wenn Sie einen Kaffee-Konnoisseur fragen, der wird natürlich sagen, ich rieche doch raus, ob das aus Kolumbien kommt oder was weiß ich wo, ähnlich wie ein Weinkenner.
Ach ja.
Also da wird es schwierig, das zu sagen, aber tatsächlich ist es so, Sie brauchen ungefähr 20 Komponenten, bis es für den Normalbürger so anfängt zu riechen, dass er sagen würde, oh ja, das ist Kaffee.
Und das heißt, man nimmt dann für Lebensmittel, Kaffee, Schokoladen und so weiter lieber den echten Kaffee statt einem künstlichen Gemixe, oder?
Das kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten, ich nicht. Also ich weiß nur, dieses Aroma, das ist ja sozusagen das Komplement zu uns, ne? Die Geruchserzeugung. Wir versuchen ja hauptsächlich zu messen, dass das auch deutlich schwieriger ist, als man so gemeinhin denkt. Wenn man denkt, ich habe so ein Erdbeeraroma,
ja,
da gibt es ungefähr 10 oder 15 verschiedene, weil je nachdem, in welche Lebensmittel und in welche weitere Verarbeitung das reinkommt, muss ich eben das wieder anders aufbereiten.
Ach ja, also Joghurt ist ein anderes Aroma Erdbeere als, weiß ich, Schokolade oder sowas dann möglicherweise.
Da würde ich von ausgehen, ne? Weil die Matrix, in der es drin ist, macht wieder einen Einfluss dabei, wie es freigesetzt wird. Und ne, gerade bei Lebensmitteln ist es ja auch so, wir schmecken die Erdbeere ja nicht, sondern wir riechen sie, wie heißt das so schön, retronasal, weil sozusagen im Mundraum diese Geruchssubstanzen freigesetzt werden, die dann von hinten in die Nase reingehen und dort wird der Geschmack dann wahrgenommen.
Ja, das lernt man auch erst so langsam im Leben, ne? Früher als Kind denkt man ja, man schmeckt im Mund und dann lernt man irgendwann, nö, es gibt so 4, 5 Sinne, Umami meinetwegen noch dazu, das läuft auf der Zunge ab, süß, salzig, bitter und so weiter, sauer. Alles andere geht dadurch, dass die Luft aus dem Rachenraum durch die Nase strömt und dann erst habe ich Aroma, ne?
Genau, und das ist ja deswegen auch, wenn man Schnupfen hat, schmeckt man nichts mehr. Und noch schlimmer, es gibt ja doch dieses Krankheitsbild Anosmie, dass man den Geruchssinn verliert.
Ja.
Das ist schon wirklich bitter, weil man an der Stelle eben auch den Geschmackssinn im Wesentlichen verliert. Die Lebensqualität ist schon sehr getroffen davon.
Ja, und die Warnung fällt dann zum Teil auch weg wahrscheinlich.
Genau.
Aber nochmal zu den MOS. Sie sagten vorhin so lockerflockig Metalloxid-Halbleiter-Sensoren.
Ja.
Da gehen wir noch mal rein und klagen das mal auf. Was ist denn das für eine, ja, wahrscheinlich eine Oberfläche, auf der was abläuft, ne?
Genau. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, es kommt im Prinzip so aus dem Bergbauanwendung. Da hatte man immer klassisch die Anforderung, Methan zu detektieren, weil es sonst Explosionen geben könnte, und CO, Kohlenmonoxid, weil das Vergiftung sein könnte. Und dafür hat man Sensoren gesucht und in den 60er Jahren in Japan sind dann diese Metalloxid-Sensoren eingeführt worden, weil dort über eine rechtliche Regelung gesagt wurde, wir möchten überall Methansensorik haben. Und man hat etwas gesucht, was dann sehr stabil auch über längere Zeiten funktioniert, damit man sie in Privathaushalten einsetzen kann.
Aha.
Und diese Metalloxid-Sensoren, wie der Name sagt, ne, sind also keramische Sensoren. Metalloxide kennt man ja von Gläsern, von Aluminiumoxid als Isolatoren und so weiter. Also das ist eine sehr große Substanzklasse. Und man hat festgestellt, dass manche von diesen Materialien und speziell das sogenannte Zinndioxid, ne, also Zinn mit Sauerstoff, sehr empfindlich seinen Widerstand ändert, wenn sich die atmosphärische Zusammensetzung ändert. Und was dabei passiert ist, dass man diese Zinndioxidschicht, das sind tatsächlich dünne Schichten, auf eine erhöhte Temperatur bringt. Und wenn dann in Luft verschiedene Substanzen da sind, insbesondere reduzierende und oxidierende Gase, dann ändern die den Widerstand des Sensors, weil letztendlich eine chemische Reaktion auf der Oberfläche abläuft.
Gut, und das heißt also andocken, also nicht andocken, sondern oberflächlich berühren, erhitzen, Reaktion, egal jetzt welcher, erste Mal Widerstandsänderung, und diese Widerstandsänderung ist charakteristisch für verschiedene Stoffe, die ich dann detektieren kann wahrscheinlich, ne?
Ja, diese Grundreaktion ist eben erstmal nicht charakteristisch für bestimmte Stoffe, okay, ne, sondern die Sensoren sind per se erstmal relativ breitbandig, weil ne, im Wesentlichen, was der Sensor eigentlich sozusagen, worauf er reagiert ist, wie viel Sauerstoff ist noch auf seiner Oberfläche angedockt. Wir sind ja an Luft, das heißt, es ist immer sehr viel Sauerstoff vorhanden. Da wird ein Teil davon auf der Oberfläche absorbiert und jetzt kommen andere Substanzen, zum Beispiel das CO, und das reagiert mit diesem Sauerstoff und dadurch ist etwas weniger Sauerstoff auf der Oberfläche und das messen wir als Widerstandsänderung.
Ah ja, ja, deswegen auch oxidieren und reduzieren, weil mir das dann sozusagen den Sauerstoffbelag da verändert, ne?
Genau. Und das Gleiche passiert halt jetzt, wenn ich Wasserstoff nehme oder Methan. Ne? Und das heißt, gerade für diese Bergbauanwendung war die erste Herausforderung, kann ich denn unterscheiden, ob es Methan oder CO ist, weil auf dem Sensor im Prinzip beide Substanzen gut reagieren. Und um jetzt die Spezifität reinzubringen, dass ich bestimmte Substanzen zumindest deutlich stärker wahrnehme, kann man jetzt mit verschiedenen Parametern spielen. Und einer ist ganz klar die Temperatur. Wir brauchen eine erhöhte Temperatur, damit überhaupt Reaktionen ablaufen. Aha. Aber eine Reaktion mit CO findet bei deutlich niedrigeren Temperaturen statt als eine Reaktion mit Methan. Das Methan ist eigentlich ein sehr stabiles Molekül. Deswegen muss ich den Sensor dort eher bei 400, 450 Grad betreiben. Und das CO, das funktioniert tatsächlich relativ gut schon bei 150 Grad.
Das heißt, ich habe eine Kombination aus dieser Widerstandsänderung, die ich messe, gekoppelt mit der Temperatur, wo was passiert.
Genau, und die Temperatur stelle ich halt ein.
Ah ja.
Und was wir dann machen, um eben noch mehr Möglichkeiten rauszuholen, ist zu sagen, naja, wir müssen ja nicht nur einfach einen Sensor nehmen oder vielleicht zwei auf zwei verschiedenen Temperaturen, sondern wir können tatsächlich einen Sensor nehmen und den die Temperatur regelmäßig verändern, also einen Temperaturzyklus fahren. Und dieser Temperaturzyklus, der wird dann sozusagen ein Widerstandsmuster erzeugen und dieses Widerstandsmuster ist charakteristisch für die Gase, die in dem Moment zusammen auf der Oberfläche sind. Und dieses Muster, das kann ich dann interpretieren und daraus kriege ich dann eine sehr hohe Selektivität drin.
Das heißt, Sie haben im Grunde so ein, ja, tatsächlich eine universelle Sensoroberfläche oder universellen Sensor entwickelt, der vieles kann, ne?
Also zunächst mal, den haben wir nicht entwickelt, den gibt's wie gesagt schon seit 40 Jahren.
Okay.
Aber ja, was wir gemacht haben und auch diese Idee der Temperaturvariation, die ersten Patente dazu sind inzwischen tatsächlich über 50 Jahre alt. Das gibt's schon relativ lang. Und ganz universell ist diese Sensorik auch nicht, weil es gibt eben manche Substanzen, die einfach gar nicht reagieren. Ne, CO2 beispielsweise, das ist schon durchoxidiert, da findet keine Reaktion mehr auf der Oberfläche statt. Aber für die Gase, die sich halt unter diesen Randbedingungen oxidieren und reduzieren lassen, und das ist halt ein Großteil der interessierenden Gase, ist das tatsächlich ein relativ universeller Sensor, den wir dann, und das ist das, woran wir jetzt seit über 20 Jahren forschen, über diesen temperaturzyklischen Betrieb so spezifisch auslegen, dass wir tatsächlich in gewisser Weise die Sensoren programmieren können. Wir nehmen den gleichen Sensor und sagen, jetzt soll der bitte schön Methan selektiv erkennen oder jetzt soll er Branderkennung machen.
Das heißt, Ihre Kompetenz als Systems Engineering Experte auch besteht darin, aus diesem Sensor was zu bauen und was Funktionsfähiges da hinzustellen sozusagen, ne?
Genau, also wir haben tatsächlich bei mir in der Arbeitsgruppe oder ich habe mich entschieden, als wir hier angefangen haben, nicht in den Bereich Sensorpräparation reinzugehen. Da gibt es eine ganze Reihe Arbeitsgruppen und vor allen Dingen viele Firmen, die da aktiv sind und die das toll machen. Und da war einfach nicht ganz klar, ob da noch ein Potenzial besteht in dieser Materialentwicklung, die ja auch nochmal ganz andere Fertigkeiten erfordert, einen Beitrag leisten zu können.
Das heißt, ganz kurz gefragt, Präparation heißt in dem Fall, diese Sensoroberflächen herzustellen wahrscheinlich, ne?
Genau, da brauche ich ja erstmal ein Substrat, also irgendwas, wo ich die Sensorschicht draufbringe. Das muss heizbar sein. Ich muss eine Kontaktierung haben, dass ich den Widerstand auslesen kann. Alleine schon, wie fein so eine Interdigitalstruktur, also so eine Fingerstruktur ist, mit der man dann diesen Widerstand ausliest, hat noch einen Einfluss auf die Sensorreaktion. Aber dann vor allen Dingen die Schichtpräparation. Das sind keramische Materialien. Da kommt zum Beispiel sehr drauf an, wie groß sind denn die Körnchen, die ich da drin habe. Wir wollen poröse Schichten haben, damit das Gas eindringen kann in die Sensorschicht. Aha. Und allein schon die Korngröße macht einen großen Einfluss darauf, wie der Sensor sich hinterher verhält. Ah, ja, und das ist ein riesen Optimierungsraum, in dem man lange rumsuchen kann. Und dazu kommt dann noch, ich muss auch noch darauf achten, der Sensor soll ja stabil sein. Das heißt, ich möchte auch über längere Zeit damit messen können. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass man ganz schnell in so Widerspruchs- oder Kompromisssituationen drin ist. Von der Sensitivität, also wie gut spricht er an, ist es eigentlich klar, je kleiner die Körner sind, desto besser ist es. Aber kleine, nanoskalige Körner bei 400 Grad sind halt nicht stabil. Die wachsen mit der Zeit zusammen, versintern immer stärker. Aha. Und dann würde mir mein Sensor wegdriften. Und da den richtigen Kompromiss zu finden und das dann auch noch mit zusätzlichen Maßnahmen zu stabilisieren, das ist nochmal ein ganz eigenes Feld der Expertise.
Also diese Körner, ganz kurz nochmal, diese Körner sind wahrscheinlich dann diese Metalloxidkrümel, die unterschiedliche Größen haben können, ne?
Genau.
Ja. Und aber das ist genau, ist das aber genau nicht Ihre Kernkompetenz, sondern Sie sagen, wir machen genau das nicht, diese Optimierung im Multiparameterraum, sondern wir bauen was daraus sozusagen, ne?
Ja, wir fangen tatsächlich einen Schritt früher an. Wir arbeiten mit relativ vielen Sensorherstellern zusammen und charakterisieren deren Sensoren erstmal. Und auch die Charakterisierung ist schon nicht so ganz ohne. Wir haben ja vorhin gesagt, ne, wenn ich Kaffeegeruch nachbilden will, brauche ich 20 verschiedene Substanzen gleichzeitig. Das heißt, ich brauche sehr, sehr komplexe Mischungen. Und alleine eine Anlage zu machen, wo ich so komplexe Gasmischungen überhaupt reproduzierbar auch in den Konzentrationsbereichen, die erforderlich sind, herzustellen, das ist auch nochmal eine eigene Expertise. Ja. Und da fangen wir an.
Okay, ja. So weit, so gut mit der Technik. Ich glaube, ich hüpfe da gleich nochmal rein. So ein, zwei Fragen habe ich noch, aber ich wollte ganz gerne nochmal zu den Anwendungen kommen. Wo gibt es denn das, was Sie entwickelt haben, sozusagen schon im Regelbetrieb?
Ich glaube, das anschaulichste Beispiel ist tatsächlich die Branderkennung von der Firma GTE Industrieelektronik. Das ist ein Studienkollege von mir, der Jörg Kelleter, der das seit vielen Jahren dort betreibt. Ja. Die machen Branderkennung in besonders staubbelasteten Umgebungen. Angefangen hat das tatsächlich in Kohlekraftwerken. Wenn Sie mal in so einem Kohlekraftwerk drin waren, lange hat man ja keine Chance mehr, hoffe ich drauf, dann ist es überall sehr staubig, sehr schmutzig und dieser Staub ist auch in der Luft und die klassischen Brandmelder sind ja Rauchmelder. Und wenn dann überall solche Staubpartikel sind, dann ist der Rauchmelder ständig im Anschlag und sagt Feuer, Feuer, Feuer.
Ach ja.
Das heißt, in einem Kohlekraftwerk gibt es keine Brandmelder. Obwohl durch diesen Kohlestaub natürlich die Gefahr von Bränden relativ groß ist. Und das war damals auch der Anlass, dass wir einen Besuch gemacht haben im Kohlekraftwerk Niederaußem, aus dem Studium heraus noch, und dort mit den Leuten ins Gespräch gekommen sind, die gesagt haben, Mensch, wenn ich da durchgehe, ich rieche doch, wenn da irgendwo was schwelt im Hintergrund, kann man das nicht in die Sensorik sozusagen umsetzen. Und das ist jetzt seit über 20 Jahren ein sehr, sehr erfolgreiches Produkt. Da sind 3 von diesen Halbleiter-Gassensoren drin, die über Modifikationen und kleine Variationen der Temperatur sozusagen so abgestimmt sind, dass sie bestimmte Gase spezifisch nachweisen können. Und dann kommt eine zusätzliche Mustererkennung drauf. Bei dem Kohleschwelbrand kann man es ganz kurz erklären. Da entsteht natürlich wieder CO, weil das unvollständige Verbrennung von Kohlenstoff ist.
Kohlenmonoxid, ne?
Genau. Es entsteht aber auch Wasserstoff. Und da denkt man immer nicht dran, aber es ist ja überall feucht. Und wenn ich schwelende Kohle habe und Feuchtigkeit, dann gibt es so eine CO-Wasserstoff-Shift-Reaktion. Das heißt, zusätzlich wird auch noch Wasserstoff freigesetzt. Und den kann man mit diesen Sensoren auch sehr gut nachweisen. Und letztendlich schaut man sich dann an, ob es charakteristisch CO plus Wasserstoffentwicklung gibt. Und das deutet dann auf einen Brand hin. Und dann kann man relativ frühzeitig bei einem Schwelbrand schon eine Warnung machen, lange bevor ein offenes Feuer entsteht. Und das ist die Idee dahinter, dass man eben nicht die Feuerwehr ruft, wenn es schon richtig brennt, weil dann ist es häufig schon zu spät, sondern in dieser Entstehungsphase, wenn das noch so wie bei einem Holzkohlegrill zu Hause so vor sich hinschwelt und eigentlich relativ ruhig ist, dass ich das schon erkennen kann und diesen Schwelbrand schon löschen kann.
Aber interessant, dass Sie da eingangs sagten, wenn man da durchgeht, dann riecht man das doch auch. Ne? Das heißt, es ist wieder der Schritt von der Nase zu der Frage, kann der Sensor das auch? Ne?
Ja, wobei man dann bei der Untersuchung halt festgestellt hat, das, was die Nase riecht, das sind so Terpene und so weiter, in Konzentrationsbereichen, wo wir tatsächlich mit den Sensoren noch Schwierigkeiten haben, reinzukommen, gerade in so einem komplexen Umfeld. Und das war der Auslöser. Und dann hat man untersucht, anhand von Experimenten, was sind denn die Gase, die dominant rauskommen aus so einem Schwelbrand, und hat dann halt relativ schnell festgestellt, ja, CO, Wasserstoff. Und dann setzt man sich natürlich auf solche Moleküle drauf, um den Sensor zu machen. Vielleicht ganz kurz, warum macht die Nase das nicht?
Genau, weil ich gerade sagen wollte, ein CO und Wasserstoff ist ja genau das, was die Nase nicht riechen kann, ne?
Genau, wobei sie das durchaus könnte. Es gibt in der Tierwelt in der Regel dann auch Beispiele, dass es Sensorik, Biosensorik tatsächlich auch für diese Moleküle gibt. Das Problem ist ganz schlicht, CO und auch Wasserstoff entstehen an vielen Stellen. Und ich möchte ja für eine Branderkennung, gerade wenn ich im Wald lebe und da brennt's, dann möchte ich das sehr frühzeitig und spezifisch feststellen. Deswegen hat die Nase über die Evolution gelernt, sich lieber auf andere Signale zu konzentrieren.
Die mehr so typisch brandmäßig sind.
Genau, aber eben in Konzentrationen, die so niedrig sind, dass sie für unsere technischen Sensoren nicht so einfach erreichbar sind.
Das heißt, evolutiv ist tatsächlich wahrscheinlich, wir wissen es nicht, wir können nicht nachfragen, aber es ist wahrscheinlich tatsächlich so, dass die Lebewesen, Säugetiere, eine Nase entwickelt haben, die sehr spezifisch in sehr geringen Konzentrationen gefährliche Dinge schnuppern kann, oder?
Ja, und auch umgekehrt. Es gibt so ein paar schöne Beispiele auch aus der Forschung, dass man zum Beispiel den Kiefernprachtkäfer nutzen kann. Der hat die besondere Eigenheit, dass er tatsächlich Brände aus riesiger Entfernung erriechen kann, 20 Kilometer weg. Gar nicht, weil es eine Gefahr für ihn wäre, sondern der hat seine ökologische Nische darin gefunden, dass er die Eier in frisch verbrannten Bäumen ablegt.
Ach.
Da ist nämlich alles andere weg und dann hat er dort keine Fressfeinde.
Ach, schlau.
Und der muss dann aber, wenn er in freier Wildbahn ist, halt sehen, wo hat's denn mal gebrannt. Und der muss das aus sehr großer Entfernung feststellen können. Und deswegen ist er da extrem spezifisch. Anderes Beispiel, Kartoffelkäfer können riechen, wenn andere Kartoffelkäfer irgendwo auf einem Feld am Fressen sind und sagen, oh, da gehe ich auch hin, da gibt's was.
Ach, wahrscheinlich, weil aus Pflanzensäften irgendwas freigesetzt wird oder so, ne? Oder?
Ja, da kommen auch ganz spezifische Grünblattgerüche
Ja,
raus und
ja.
so weiter, die dann tatsächlich für die Insekten Signale sind.
Frisch gemähter Rasen im Kleinen sozusagen.
Sowas in der
Ja, das
Art.
ist verrückt, ja. Vielleicht noch eine andere Anwendung. Sie sagten, also diese Kohlekraftwerk-Brandgeschichte ist etabliert, schon ein paar Jahre alt. Was machen Sie noch an neuen Dingen, die vielleicht noch nicht ganz im Internet zu kaufen sind, aber doch schon recht weit gediehen sind?
Ja, im Moment ist ein ganz heißes Thema Kunststoffrecycling. Wir wollen ja höhere Recyclingquoten hinbekommen. Und wenn Sie sich zum Beispiel inzwischen angucken, Werbung für PKWs, dann wird in der Regel damit geworben, dass in den Fahrzeuginnenräumen so und so viel Prozent Recyclingmaterial eingesetzt
Ja,
wird. Und
genau.
das ist klasse. Andererseits, wenn man dann hört, das ist dann aus, was weiß ich, alten Fischernetzen oder Meeresplastik gewonnen und so weiter, dann muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, riecht das dann vielleicht nach totem Fisch?
Ja.
Und das ist tatsächlich eine Anwendung, die mit sich noch entwickeln muss, wo es erste Lösungsansätze gibt, dass man das Rohmaterial für die Sitzbezüge oder sowas beriecht, um dann zu sagen, jawohl, das Material kann ich einsetzen oder nein, kann ich nicht, weil dann stinkt es hinterher im Fahrzeuginnenraum. Und es wurde und wird auch teilweise noch mit menschlichen Nasen gemacht.
Ach nein.
Aber das würde man natürlich gerne auf eine technische und damit gefühlt objektivere Messung umstellen.
Das heißt, für High-End-Kunststoffanwendungen gibt es wirklich Leute, die schnüffeln am Fließband oder wo auch immer, ob es geht oder nicht.
Es gibt viele Anwendungen, wo der Mensch einfach noch die Referenz ist. Wenn Sie Getreideinspektoren haben, dann möchte man bei so großen Getreidesilos zum Beispiel feststellen, ob da drin schon irgendwie eine Schimmelentwicklung ist. Da werden Proben rausgenommen, Säcke, und dann wird da dran geschnuppert und dann sagt einer, das ist okay oder nicht. Das Problem ist wirklich, dass die Nase da leider nicht so zuverlässig ist, wie wir uns das gerne wünschen würden. Ich meine, die Leute sind gut ausgebildet, das funktioniert schon relativ gut. Aber da gibt es auch Studien, dass man mehrere von diesen Inspektoren sozusagen mal Vergleichsmessungen machen lässt. Und dann ist die Übereinstimmungsquote halt nicht mehr ganz so hoch, wie man sich das wünschen würde.
Das heißt, hieße, da wären MOS-Sensoren auch sinnvoll, ne?
Ja, also genau da sollen diese, jetzt gehe ich mal wieder auf den anderen Begriff, Instrumental Odor Monitoring Systems reinkommen. Okay. Ich betone das deswegen, weil der Sensor alleine wird das halt nicht lösen. Ich brauche eine Systemlösung und es fängt schon damit an, wie nehme ich denn die Probe? Bleiben wir mal bei dem Getreidesack und wie führe ich diese Probe dem Sensor zu, damit ich nicht auf dem Weg vom Getreidesack bis zum Sensor solche Veränderungen reinbringe, dass einfach das Messsignal, was ich eigentlich haben will, schon wieder weg ist.
Ja, gute Frage. Genau, also wie packe ich so einen Schimmel da rein? Wie packe ich Schimmel oder das, was auf dem Schimmel rauskommt, in mein System, ne?
Ja, also da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann es natürlich mit realen Proben machen, dass ich wirklich sage, ich habe hier die Inspektoren, die haben jetzt festgestellt, das riecht nach Schimmel und dann nehme ich ein Sensorsystem und sage, pass mal auf, lern mal, das ist ein Schimmelgeruch. Das ist eine Variante, die gemacht wird, die ich aber für immer ein bisschen kritisch halte, weil wir gehen auf Korrelationen und Korrelationen sind halt keine Kausalitäten. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, ob der Sensor an der Stelle das riecht, was wirklich mit dem Schimmel verknüpft ist. Ja. Den Schimmel selber riechen wir nicht. Ja. Schimmel sind Sporen, das sind Partikel, sondern es geht wirklich darum, was entsteht gleichzeitig noch mit dem Schimmel in der Gasphase, was charakteristisch dann sozusagen diesen Schimmel mit andeutet.
Ach, das macht den Schimmel zum Riechen, alles klar. Mhm.
Genau. Ja. Also der übrigens auch genau das Problem, warum man an der Stelle besser nicht mit der menschlichen Nase rangehen sollte, weil der Schimmel ist nun mal gesundheitsgefährdend. Also im Sinne des Arbeitsschutzes ist das zum Beispiel eine Anwendung, die man so schnell wie möglich loswerden möchte, weil man eigentlich nicht Menschen Schimmel aussetzen möchte.
Ja. Ja. Das ist jetzt noch in der Entwicklung, ne? Das, weil Sie sagten, die Inspektoren gibt's ja noch. Also die Getreidekondensateure habe ich jetzt gelernt, gibt es auch, aber die müssen noch selber schnuppern, ne?
Da muss noch vieles selber geschnuppert werden und vielleicht eine Anwendung, die den meisten gar nicht so bewusst ist, wenn Sie irgendwo in Ihrem Wohngebiet feststellen, oh, es riecht ja. Und ich möchte mich beschweren, ich möchte wissen, von wo das kommt und die sollen das gefälligst abstellen und so weiter. Das sind Anwendungen, die heute tatsächlich noch über Geruchsinspektoren gelöst werden. Das heißt, es gibt spezialisierte Firmen, die dort speziell auch geschulte beziehungsweise ausgewählte Personen hinschicken, die dann mal die Nase in die Luft halten und das bewerten.
Ah ja.
Das Problem an der Stelle ist natürlich sofort, wenn so ein Geruch nur, was weiß ich, ein paar Stunden mal auftaucht und dann wieder weg ist. Sie schicken jemanden hin in einem Moment, wo gerade nichts riecht, dann ist das Ergebnis natürlich relativ wenig wert.
Ja.
Und dafür hätte man gerne technische Systeme, die wirklich 24/7, also rund um die Uhr, kontinuierlich messen können.
Bei jeder Windrichtung, ja. Kunststoffrecycling, Getreidekondensateure, ist spannend, Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Nochmal, ich hatte natürlich so ein bisschen geschaut, was die sonst so tun und da habe ich die frische Box gesehen, wo wir jetzt gerade so bei Schimmel und Lebensmitteln sind. Also interessant zu erfahren, klar, wenn man darüber nachdenkt, Schimmelsporen riechen wahrscheinlich nicht, es muss was anderes sein, aber so habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Sie haben ja jetzt eine frische Box entwickelt für zu Hause, also nah am Endkunden sozusagen. Ne? Was hat es denn damit auf sich? Was macht die? Weil sie das Problem ja gerade eben beschrieben haben, Kausalität oder nicht.
Ja,
oder ist da noch was korreliert, was messe ich eigentlich zuverlässig, was ich auch messen will, ne? Und wann gebe ich ein Signal?
Also das ist aus einer Anwendung oder aus einer Projektidee geboren. Wir haben ja immer noch ein großes Problem als Gesellschaft mit Lebensmittelverschwendung. Das heißt, das sind Verluste und die Verluste treten tatsächlich sehr viel in den Privathaushalten auf, dass einfach Lebensmittel weggeschmissen werden, obwohl sie noch gut wären, oder dass Lebensmittel einfach verschimmeln und man es nicht rechtzeitig merkt oder verderben, sollte man vielleicht allgemeiner sagen. Und eine dieser Ideen, die man da hat, ist, ich habe jetzt in meinem Kühlschrank verschiedene Sachen gelagert. Das können Obst sein, Beeren, was weiß ich wie. Und irgendwann hole ich die Box raus und mache sie auf und stelle fest, oh nee, die möchte ich nicht mehr essen. Und die Projektidee hier ist jetzt, dass man sagt, ich baue in die Box einen Sensor ein. Da kommt uns zugute, dass diese Halbleiter-Gassensoren sehr, sehr preiswert gefertigt werden können. Und die Box riecht dann kontinuierlich in dieses Lebensmittel rein und macht sozusagen eine Vorwarnung. Nicht erst, jetzt ist es verdorben, jetzt musst du es wegwerfen, sondern man sieht diesen Prozess schon früher anfangen. Und wenn man einen Tag oder zwei Tage vorher sagen kann, pass mal auf, jetzt essen, Weil sonst musst du es übermorgen wegwerfen. Dann besteht die Hoffnung, dass man damit Lebensmittelverschwendung reduzieren kann. Und das, was wir uns in dem Projekt besonders vorgenommen haben, also diese Untersuchung von Bewertungen von Lebensmittelfrische und so weiter, gibt es eigentlich schon relativ lang. Das funktioniert bei Früchten ganz gut. Da versuchen wir jetzt eben, wie gesagt, das nach vorne zu verschieben, um eine Frühwarnung hinzukriegen. Was sich bisher tatsächlich noch niemand so richtig angeguckt hat, ist, ich habe ja häufig so Lebensmittelreste im Kühlschrank. Was ja. weiß ich, die Lasagne, die ich vorgestern gebacken habe, wo noch was übrig geblieben ist, genau. kommt in die Dose rein und dann ist sie da im Kühlschrank. Und normalerweise sind wir gewohnt, wir machen es wieder auf, wenn so uns nach ein paar Tagen in die Hände fällt und gucken mal rein und stellen fest, oh.
Hätte ich doch gestern essen sollen, genau.
genau.
Wie sieht denn das dann praktisch aus? Also wir gehen relativ robust mit unserem Plastikschälchen um. Deckel sind so mal so senkrecht gestapelt in der Schublade, dann fliegen da die Schalen rum und die haut man in die Spülmaschine, wenn sie dann wieder sauber werden sollen. Das muss der Sensor ja aushalten. Wie sieht denn das praktisch aus mit dem Sensor? Was zeigt er an und wie überlebt er das Ganze oder auch wie groß ist denn das Ganze dann am Ende?
Ja, also die Vorstellung ist, dass das ganze Sensorsystem am Ende vielleicht noch münzgroß ist. Dass ja. die Sensoren sind winzig, mhm. ne? Also die eigentlichen Sensorelemente, mit denen wir messen, die kleinsten sind inzwischen so in der Größenordnung von vielleicht noch 20, 30 Mikrometer.
Oh ja, das ist klein.
Ne? 100 Mikrometer ist ein Haar.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr kleine Sensoren. Und das ist dann siliziumbasierte Technologie, sogenannte MEMS-Sensoren. Die brauchen auch nicht viel Leistung. Man hört immer die 400 Grad und denkt, uiuiui, muss ich auch viel Energie reinstecken.
Ach ja, genau, ja.
Wenn die so winzig sind, gar nicht mehr. Ne? Und dann kann ich das also in ein sehr, sehr kleines, kompaktes System reinmachen. Und im Moment ist tatsächlich noch die Vorstellung, dieses System muss ich sozusagen reinklipsen in die Box zu messen.
Aha.
Und wenn ich die Box dann in den Geschirrspüler reintue, dann nehme ich das Sensorsystem raus, weil das trauen wir uns tatsächlich noch nicht zu.
Das zu waschen, ja.
Dass die Geschirrspülmaschine überlebt.
Ja, das ist natürlich mit Elektronik gemein. Und wie ist das dann? Also ich habe dann wahrscheinlich so eine standardisierte Clip-Vorrichtung in meinen Dosen oder Deckel. Da klippe ich die dann rein. Habe ich 10 Stück vielleicht liegen, je nachdem, wie viel ich brauche. Und muss ich dann auch dauernd Knopfzellen tauschen? Oder wie ist das dann?
Ja, das sind genau noch die Fragen, die, ich sag mal, ganz blank jetzt für uns so ein bisschen außerhalb dessen sind, womit wir uns beschäftigen. Wir sind ja in einem Verbundprojekt drin. Da sind große Unternehmen mit dabei, insbesondere BSH, also Bosch Siemens Hausgeräte, die da so ein bisschen den Hintergrund machen und die tatsächlich dann genau solche Fragestellungen irgendwann mal mit beantworten müssen und wo man auch noch sehr viel mehr braucht als nur die technische Forschung. Da muss ich ja wirklich in die Befragung der Kunden reingehen. Was würde dort akzeptiert werden? Wir wollen in diesem Projekt das gleich noch mit dem Kunststoffrecycling verbinden, dass die Box selber auch aus recyceltem Material ist, mhm. um eben sozusagen diese Nachhaltigkeit da wirklich ganzheitlich voranzubringen dabei. Dann ist wieder die Vorstellung, eventuell ist dieses recycelte Material auch gar nicht so stabil wie das Originalmaterial.
Aha.
Aber vielleicht könnte der Sensor dann sozusagen dort auch wieder mitgenutzt werden, dass er sagt, oh, pass mal auf, das Boxmaterial, das fängt an, sich zu zersetzen. Eigentlich, man möchte ja gerne biodegradable Aha. Material haben, also das, was ich hinterher in den Müll werfen kann und was sich dann in absehbarer Zeit zersetzt. Gleichzeitig möchte ich das natürlich nicht haben, dass es sich in meinem Kühlschrank zersetzt.
Ja.
Und da wiederum eine Gesamtlösung rauszukriegen, das ist halt im Moment noch Forschung. Also das ist noch nichts, was wir in 5 Jahren in unseren Kühlschränken haben werden. Aber es ist sehr spannend, sich über solche Sachen Gedanken zu machen, um dann vielleicht in 10 Jahren solche Lösungen dann überall zu haben.
Ja,
und tatsächlich, man denkt immer, so ein Gassensor muss sozusagen frei irgendwie sein. Kann nicht in einem wasserdichten Gehäuse drin sein. Das geht tatsächlich. Man hat ja auch Gassensoren teilweise in den Smartphones schon drin gehabt Aha. und die konnten trotzdem wasserdicht sein, weil dann brauche ich eine Membran, so wie bei der Kleidung auch,
Aha.
die zwar Gase durchlässt, aber das Wasser nicht.
Ja.
Und dann kann ich da prima hinter so einer Membran einen Gassensor anbringen und das funktioniert. Ne?
Dann dürfen wir gespannt sein, was da so demnächst vielleicht dann doch zu kaufen ist. Wer weiß. Ich wollte gerne nochmal aber in eine andere Applikation springen, nämlich in die Medizin. Das fand ich interessant. Auch das habe ich gesehen, dass Sie da aktiv sind. Und ich hatte vorhin ganz kurz schon die Frühchen angekündigt. Was ist denn da perspektivisch möglich mit den MEMS oder den MOS-Sensoren in Zukunft und bei der Medizin?
Das ist ein Riesenspektrum, weil es eine ganze Reihe Krankheitsbilder gibt, die sich durch bestimmte Ausgasungen oder bestimmte Markermoleküle im Atem darstellen. Das kennt man eigentlich von Zuckerkrankheit, von Asthma und so weiter. Und deswegen ist es auch schon lange ein Untersuchungsthema, wie kann ich das technisch ausnutzen? Und ich sage mal, der heilige Gral der Gassensoriker in gewisser Weise ist die Krebsfrüherkennung anhand vom Atem. Wenn ich Lungenkrebs oder Magenkrebs oder sowas habe, das wäre fantastisch. Und wir wissen, dass es im Prinzip gehen sollte, weil man ja Hunde darauf relativ gut schon trainieren kann.
Kurze Frage, das habe ich schon mal gehört. Wie um aller Welt hat man herausgefunden, dass Hunde einen Krebs riechen?
Ja, man hat sie trainiert. Man hat also Proben, Kleidungsstücke oder genau, was da alles genommen wurde, von sowohl gesunden als auch kranken Personen genommen und die Hunde da dran schnuppern lassen. Und dann hat man die Proben von anderen Personen, die in dem vorherigen Test nicht drin waren, vorgelegt und hat dann festgestellt, die erreichen eine hohe Trefferquote bei der Unterscheidung zwischen gesund und krank.
Okay, ja.
Und das ist auch wieder Mustererkennung.
Ja, ne?
Der
ja.
Hund, der lernt Gerüche erkennen. Und das Problem ist, dass der Hund uns nicht sagen kann, was er denn da erkannt hat.
Ja.
Und das ist für uns Sensoriker dann ein bisschen schwierig. Da brauchen wir dann die analytische Chemie, die uns sagt, was sind denn die charakteristischen Marker, die für einen bestimmten Krebs oder für eine bestimmte Krankheit oder sowas stehen. Und das kennt man grundsätzlich schon. Das Problem ist, dass die Menschen wieder sehr, sehr unterschiedlich sind. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, eine Isopren-Konzentration von so und so viel signalisiert eine Hypoglykämie. Nur um mal solche Beispiele zu nennen, weil es eben von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich ist und weil in einem Atem sehr viele andere Gase und Substanzen noch mit drin sind, da muss ich meinen Sensor wieder sehr, sehr spezifisch auslesen.
Also das Krankheitssignal so maskiert sozusagen, ne?
Genau. Und deswegen haben wir uns lange da ein bisschen zurückgehalten, weil wir gerne den anderen Weg gehen, dass wir sagen, wir möchten gerne A, genau wissen, was wir denn detektieren wollen. Und dann können wir im Labor die Sensoren darauf kalibrieren, auf diese Zielsubstanz, können gleichzeitig die ganzen Störsubstanzen mit berücksichtigen und können im Labor sozusagen schon mal sehen, schaffen wir das, dass der Sensor diese kleinen Konzentrationen der Zielsubstanz vor diesem großen Störhintergrund tatsächlich erkennen kann.
Mhm.
Und da kann man sich sozusagen in kleinen Schritten ranrobben. Und eine dieser Möglichkeiten ist, dass man sozusagen Medikamentenmonitoring in der Ausatemluft machen kann. Und das ist das erste Projekt, wo wir jetzt schon zeigen konnten, dass das relativ gut auch mit diesen preiswerten Sensoren geht. Als sozusagen Beispielsubstanz haben wir uns das Propofol rausgesucht. Das ist ein Anästhetikum.
Aha.
Also das wird in der Narkose verwendet und da möchte ich zum Beispiel wissen, wie hoch ist denn das Level? Droht mir der Patient jetzt in der Narkose wieder aufzuwachen? Muss ich sozusagen höher oder niedriger dosieren?
Ach so,
und dann
ja.
kann man über die Ausatemluft eben schauen, wie viel ist denn da drin
ja.
und kann sozusagen einen Regelkreis aufbauen.
Ah ja.
Und da arbeiten wir mit unseren Kollegen hier am Uniklinikum zusammen, die tatsächlich aus der Anästhesie kommen. Aber es gibt noch ganz andere Anwendungen, die so ähnlich sind. Denken Sie an Antibiotika. Mhm. Da sind wir ja inzwischen schon in einem relativ kritischen Bereich drin, dass es nicht mehr so viele Antibiotika gibt, die zuverlässig funktionieren.
Wegen der Resistenzen, ne?
Wegen der Resistenzen. Und dann gibt es diese sogenannten Reserve-Antibiotika, die man nur ganz gezielt einsetzt. Und diese haben zum Teil nur ein ganz kleines therapeutisches Fenster, sagt man dazu. Das heißt, ich kann zu niedrig dosieren, dann nützt es nichts und macht sogar wieder neue Resistenzen. Und ich kann es zu hoch dosieren, dann ist es schädlich für den Patienten.
Aha.
Und dieses Fenster ist zum Teil sehr, sehr klein und das möchte man wieder sinnvoll überwachen. Und da könnte ein Sensorsystem, das dann also online in der Ausatemluft das Level im Patienten sozusagen erriechen kann, könnte da sehr hilfreich sein, um bei der Behandlung von Patienten in Echtzeit sozusagen eingreifen zu können. Der heutige Weg ist, ich mache eine Blutprobe, dann weiß ich, wie viel von der Substanz im Blut ist. Allerdings wird diese Analyse im Labor gemacht und das dauert dann 1, 2 oder auch 3 Tage.
Aha.
Und das reicht halt nicht, um sozusagen einzugreifen.
Ja, klar. Also in Echtzeit. Ja, wie Sie schon so schön sagten, Sie robben sich so langsam in die klinische Anwendung. Also jetzt nicht gleich mit dem Krebs, mit dem richtig schweren Geschütz sozusagen, sondern in anderen Applikationen. Ne? Nochmal zu den Frühchen. Das habe ich schon
genau.
einmal erwähnt. Was ist denn da?
Das ist auch so eine super spannende Sache. Der Kollege Zemlin in Homburg, der für die Neonatologie dort zuständig ist, sagt, das größte Problem bei den Frühgeborenen ist halt, ich stresse sie durch jegliche Art von Interaktion. Und je höher der Stress ist, desto größer ist die Gefahr, dass die Frühchen keine normale Entwicklung haben, sondern fürs Leben geschädigt bleiben. Oh. Das heißt, er sagt, ich möchte möglichst wenig auf sie eingreifen. Gleichzeitig sind das natürlich extrem sensible Geschöpfe, die ganz schnell mal eine Erkrankung ausbilden können. Und seine Vision ist der sogenannte empathische Inkubator. Die Frühchen liegen ja in so einem Kasten drin, beheizt, angenehme Luftatmosphäre und so weiter drin, damit sie eben sich möglichst gut entwickeln können. Aha. Und jetzt in diesem Inkubator könnte man jetzt zum Beispiel mit einem Gassensor reinriechen, und wenn der, da ist ja auch die Ausatemluft des Frühchens mit drin, wenn ich daran dann erkennen kann, da entstehen bestimmte Krankheitsbilder, dann kann ich halt sehr viel früher eingreifen, als wenn ich reingehen muss und eine Blutprobe von dem armen Kind ziehen muss.
Oh ja, das ist natürlich maximaler Stress. Mhm.
Genau. Und die allereinfachste Sache, die wir uns jetzt als allererstes mal angeguckt haben, ist, die Frühchen haben eine Windel an. Und auch Windel wechseln ist eine Interaktion und ein Stress. Aha. Muss ich die Windel wechseln? Naja, da kann ich dran riechen. In einer geschlossenen Box ein bisschen schwieriger, das könnte ein Sensor übernehmen. Das heißt, da ist unsere allererste Idee, dass wir sagen, wir können mal schauen, können wir erkennen, ist die Windel voll, ist nur Urin drin, das ist weniger kritisch, ist auch Stuhl mit drin. Und damit sozusagen vielleicht statt einem fest getakteten Rhythmus, wo die Windel gewechselt wird, zu sagen, wir machen den Windelwechsel nur noch, wenn es absolut notwendig ist, hat dann den doppelten Effekt, es wird halt weniger Stress ausgeübt und das Kind liegt nicht längere Zeit in der vollen Windel. Und wenn das gut funktioniert, dann wäre das so ein Türöffner, um zu sagen, jetzt können wir vielleicht das nächste größere Problem in diesem Inkubator angehen, eben zum Beispiel sowas wie eine Krankheitserkennung oder sowas zu machen.
Ja, also auf jeden Fall ist man schon in der Anwendung und kann es dann einfach entspannt weiterentwickeln sozusagen.
Ja, also ganz so weit sind wir noch nicht, weil tatsächlich logischerweise, und das ist ja auch völlig berechtigt, man nicht einfach irgendeinen Sensor zusätzlich in so einen Inkubator mit einem Frühchen reinhängen kann. Aha. Da müssen wir noch deutlich mehr Tests machen. Ich meine, es ist offensichtlich, dass wir eine nicht invasive Messung haben, aber trotzdem müssen wir natürlich sicherstellen, dass da nicht noch irgendwelche schädlichen Effekte mit auftreten können. Das heißt, im Moment machen wir es so, dass wir Luftproben aus den Inkubatoren ziehen und daran messen, beziehungsweise dass wir einfach die Windeln nehmen und in einem anderen Inkubator, wo kein Frühchen drin ist, dann gucken, ob wir sozusagen volle und leere Windel unterscheiden können.
Und geht's schon, oder?
Das geht ganz gut, ja. Also da glaube ich auch, das ist tatsächlich für den Sensor eine eher triviale Aufgabe, muss ich sagen. Wir haben ja einen sehr definierten Hintergrund. Ne? Die Luft in dem Inkubator hat eine sehr hohe Sauberkeit, damit man ja auch das Kind nicht schädigt. Und dann habe ich, ne? Also so eine volle Windel ist halt ein relativ starkes Signal.
Ja, ja.
Das traue ich uns auf alle Fälle zu. Ja. Aber es ist trotzdem, ne, diesen ersten Schritt zu machen, um mal zu zeigen, da ist eine Möglichkeit. Das ist ganz spannend. Und auch da stellt man immer wieder fest, naja, ich habe auch unterschiedliche Windeln. Die Windeln haben auch einen Eigengeruch. Davon darf ich mich wieder nicht täuschen lassen und so weiter und so fort. Also es wird am Ende immer ein bisschen komplizierter, als man so in der ersten Euphorie denkt. Ja. Aber dieser Austausch und die Zusammenarbeit mit den Medizinern an der Stelle, das ist einfach klasse.
Ja, auch das, also das lässt wirklich interessant in die Zukunft blicken, wie auch die anderen Dinge. Also wir haben jetzt einen gewaltigen Bogen geschlagen, vom Kohlekraftwerk bis zur Windel. Zum Schluss noch mal eine Frage. Gibt es so eine Killer-Applikation, wo Sie sagen würden, das ist so knackig, das würde ich gerne noch mal knacken?
Also die Sensor-Community hat vor vielen Jahren, hat gehofft, dass diese Sensoren ins Smartphone reinkommen. Die sind klein genug, die brauchen nicht viel Energie und so weiter. Die könnten dort gut eingesetzt werden und dann hätte ich verschiedene Möglichkeiten. Ja, ich könnte den Sensor neben mir auf dem Nachttisch liegen haben und das ist mein persönlicher Brandalarm. Ich atme in den Sensor rein, wenn ich telefoniere und der kann meinen Atem analysieren und kann sagen, oh, pass mal auf, sieht so ein bisschen so aus, als solltest du dich mal bei deinem Arzt melden. Der kann ausnutzen, dass er die Umgebungsluftqualität misst. Und da gibt es so Effekte, dass in der Innenstadt man teilweise die Schadstoffkonzentration auf einer Straßenseite 10-mal so hoch ist wie auf der anderen Straßenseite. Ja. Jetzt können die Sensoren untereinander kommunizieren und sagen, Mensch, geh doch auf die andere Straßenseite, da ist die Luft viel besser. Ja. Das ist eine Sache, das ist nicht eine Applikation, sondern man könnte mit dieser Sensorplattform Smartphone eben sehr, sehr viel erschlagen. Ja. Tatsächlich brauchen wir eine Killer-Anwendung, die dann die Gerätehersteller davon überzeugt, dass dort die Sensoren wirklich reingehören, dass die einen Nutzen sind für die meisten Kunden.
Das heißt also noch nicht so stark, dass die Hersteller sagen würden, das brauchen wir unbedingt.
Genau. Im Moment ist es eher so nice to have. Ja. Ne? Und ich meine, wenn man sich mal die Historie anguckt, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, was so die ersten Smartphone-Killer-Applikationen waren. Ich erinnere mich noch dran an dieses künstliche Biertrinken mit den ersten iPhones.
Da kann man das iPhone kippen, ne? Das macht der Glück.
Genau.
Ja, genau.
Und das ist der Neigungssensor, der da drin ist. Ne? Und plötzlich wollten alle einen guten Neigungssensor drin haben, damit das möglichst echt aussieht.
Genau, oder ich glaube, man konnte auch mal Gummibärchen aus der Tüte schütteln. Ja, genau. Ja. Okay, das war damals so wirklich top of the pops, ne?
Genau. Ja, und wenn man sowas hätte für die Gassensorik, deswegen versuchen wir auch immer, die jungen Leute mit reinzuholen und mit Schülern so ein bisschen die auch anzufixen für solche Themen. Weil ich glaube, ich bin da auf alle Fälle inzwischen zu alt und zu sehr in den eingefahrenen Spuren drin, dass ich mir da die Vorstellung machen könnte, was dieses Überzeugende sein könnte, um es endlich in die Smartphones reinzubringen.
Ja, dann wünschen wir uns, dass Sie tatsächlich in den nächsten Jahren zusammen mit Schülern oder wem auch immer diese Applikationen finden und dass wir es dann tatsächlich als fast universelles Schnupperwerkzeug im Handy haben in Zukunft. Ganz vielen Dank, die Zeit ist schon vorbei. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, war sehr, sehr spannend.
Vielen Dank für das Gespräch.
Noch mehr über die elektronischen Spürnasen erfahrt ihr im aktuellen Heft von Bild der Wissenschaft und online auf wissenschaft.de. Die April-Ausgabe von BDW befasst sich außerdem mit dem aktuellen Stand der Forschung zum Thema Demenz, unter anderem mit den Mechanismen hinter dieser Erkrankung. Außerdem beantworten wir die Frage, wie man dem Vergessen im Alter vorbeugen kann. Den Link zu den Artikeln findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Podcast-Folge geht es dann um das Thema Boden. Der Biologe Nico Eisenhauer von der Uni Leipzig erzählt, wer da so alles zu unseren Füßen lebt und warum das Ökosystem Boden sogar wichtig für unsere Gesundheit ist. Über Feedback freuen wir uns jederzeit. Meldet euch gerne per Mail oder über Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.